Liebe Gemeinde, ich möchte heute meine Predigt mal beginnen mit einer spontanen kleinen Umfrage. Auch wenn man in dieser Woche ja gelernt hat, dass Umfragen auch mal ganz schön daneben liegen können. Ich probiere es trotzdem. Gerade nach dem, was wir diese Woche so in den Medien gehört hat und was alles so passiert ist. Wer von Ihnen ist, wenn er an die Zukunft denkt, so richtig euphorisch und freut sich, dass alles gut oder besser wird? Darf sich jetzt mal melden. Okay, ein paar Versprengte, sehr gut. Wer von Ihnen hat Angst oder hat zumindest Sorge vor der Zukunft? Der darf sich jetzt melden. Auch einige, das sind ein paar mehr, gell? Und die anderen? Die interessiert es nicht, was so mit der Zukunft passiert oder vielleicht denken sie auch, dass alles so bleibt, wie es war. Wenn man so in die Medien gehört hat diese Woche, es ist überraschend, fast weltweit war die mediale Landschaft so pessimistisch und trüb und einheitlich wie selten. Die Aussichten auf die kommenden Jahre, die sind scheinbar nicht gerade rosig, zumindest nicht, wenn man auf das hört, was da so in letzter Woche alles gesagt worden ist. Optimistische Töne waren da eher selten zu hören, eher die Ausnahmeerscheinung. Stattdessen viel Unsicherheit und teilweise Angst und vor allem ganz viele Fragen hat man gehört diese Woche. Wie wird es weitergehen mit den Beziehungen der Länder der Welt, wenn der neue US-Präsident im Januar im Amt ist? Wie wirkt sich das alles auf die Finanzen aus oder auf die Wirtschaft? Muss man sein Geld in Sicherheit bringen? Generell, wie wird es miteinander in der Gesellschaft, auch hier in unserem Land? Wir dachten doch, dass Gesellschaften einigermaßen tragfähig und sicher sind. Und jetzt erleben wir, dass sich plötzlich alles zerstückelt und unsicher wird. Wie geht es weiter? Wird es mehr Kriege geben? Wird es brutalere Kriege geben? Oder verlagern sich Kriege mehr und mehr auch zu uns? Kommen die auch bei uns an? Das sind keine fernen Fragen mehr. Und dann geht es noch weiter. Es ist ja auch Klimakonferenz in Marrakesch in Marokko, das ist ja auch so ein Problem. Wie lässt sich denn der Klimawandel aufhalten, wenn man schon von vornherein die Ziele so auf ein Minimum senkt, wenn man sich einfach nicht einig wird in diesen Fragen oder wenn andere Interessen über die Bewahrung der Schöpfung gestellt werden? Wie soll sich was ändern in diesem Punkt? Wo geht's hin mit unserer Welt? Es waren ganz viele Fragen, die diese Woche da aufgeworfen worden sind. Und hinter vielen Fragen steht dann für manche persönlich auch diese eine große, warum muss das eigentlich alles passieren mit diesem Leid, mit diesem Schweren? Warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott Leiden geschehen? Das sind zunächst mal alles große Fragen der Weltpolitik und der Gesellschaft, aber letztlich sind alle diese Fragen auch irgendwie ganz persönliche Fragen. Die betreffen uns auch. So waren die Kommentare zur Wahl in den USA diese Woche erstaunlich emotional. Da hat man Vokabeln gehört wie geschockt oder verunsichert oder verstört. So fühlen sich die Leute. So fühlt man sich vielleicht selber auch. Und wenn man mal in sich hineinfühlt, dann sind es solche Beschreibungen, die vielleicht auch ihre Gefühle ausdrücken. Zumindest von denen, die sich jetzt bei der zweiten Frage gemeldet haben. Es hat eben mit unserem Leben zu tun, was sich in der Welt verändert. Manch einen führt es dann auch dazu, dass er seine eigenen Finanzen sichern will. Andere versuchen, optimistisch zu bleiben und sagen, vielleicht wird es alles gar nicht so schlimm, wie das in diesem Wahlkampf geklungen hat. Hoffen wir mal. Manche sagen, werden aktiv und sagen, man muss diskutieren, man muss seine Meinung auch sagen, man muss Gesellschaft mitgestalten. Und andere resignieren vielleicht und sagen, das hat doch alles gar keinen Wert. Harte Zeiten, liebe Gemeinde, mit vielen großen Fragen waren es auch, als die ersten Christen in Rom gelebt haben. Die haben genauso große Fragen und Zukunftssorgen gehabt, die sie auch ganz persönlich betroffen haben. Was wird sich ändern, wenn jetzt dieser neue Kaiser an der Macht ist? Am 13. Oktober im Jahr 54 war der Kaiser Claudius verstorben. Und nicht einfach natürlich, seine Frau hat ihn mit dem Pilzgericht vergiftet. Und jetzt ist der junge Adoptivsohn Nero der neue Kaiser in Rom geworden. Nero war einer, den konnte man nicht so richtig einschätzen. Ein schwieriger Typ, manche sagen sogar, er sei verrückt. Da hat man ganz ähnliche Töne im Ohr, wie man diese Woche gehört hat. Und dass er unter solchen mysteriösen Umständen ins Amt gekommen war, das hat für große Verunsicherung gesorgt, ganz besonders unter der kleinen christlichen Gemeinde. Denn die fragt sich jetzt natürlich, wird sich die christliche Botschaft weiter ausbreiten oder wird der neue Kaiser stärker gegen die Christen vorgehen? Wird er sie hart verfolgen oder vielleicht sogar ausrotten? Dann sind sie in Rom die ersten Christen, die darunter zu leiden haben. Oder als dann im Jahr drauf, im Jahr 55, der Stiefbruder Britannicus gestorben ist. Der war zwar krank, aber man munkelt, dass Nero ihn hat umbringen lassen sollen. Wie geht's weiter, fragt man sich da. Wie wirken sich die Unsicherheiten in der führenden Weltmacht auf die Regionen, auf die Religionen aus? Aus Judäa hat man gehört, dass die Juden und Griechen einen Aufstand gegen die Römer anzetteln. Und da fragt man sich schon, warum greift Gott jetzt nicht ein? Warum lässt er denn Leiden zu und Sorgen bei seinen Kindern? Das schmerzt die Gemeinde in Rom im Jahr 55. Und mit diesen Schmerzen gehen sie zu ihrem Arzt, zu dem, von dem sie sich Heilung oder zumindest Antworten erhoffen, nämlich zu Paulus. Dem stellen sie diese schmerzhaften Fragen und er antwortet ihnen auch. Am Ende von diesem Jahr 55 oder vielleicht war es auch Anfang 56, schreibt Paulus nämlich einen Brief an Rom, wo er auf diese Fragen eingeht. Und es ist faszinierend, wenn wir jetzt einen Ausschnitt aus diesem Brief hören, wie dieser Brief nach Rom im Jahr 55 gleichzeitig eine erstaunlich treffende Botschaft für uns hier in Meidelstetten im Jahr 2016 ist. Wir finden das, was Paulus schreibt, im Römerbrief, Kapitel 8, in den Versen 18 bis 25. Da schreibt er: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Denn die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen aber, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn auch wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man hoffen auf das, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Liebe Gemeinde, Paulus ist wirklich ein bisschen wie ein Arzt. Er beginnt gegenüber den Christen in Rom erstmal mit einer ganz vorsichtigen ersten Diagnose und sagt ihnen, ja, Leiden hier in eurem Leben, die gibt's. Euer Schmerz ist keine Einbildung. Und dann stellt er das erstmal diese Leiden in einen Zusammenhang. Es gibt diese Leiden, aber gleichzeitig gibt es für uns auch die Aussicht auf die himmlische Herrlichkeit. Das hängt für ihn von Anfang an zusammen. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, die es gibt und die schwer zu ertragen sind, aber die eben auch Leiden von dieser Zeit sind, dass die nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist vielleicht erstmal schön, aber so richtig tröstlich ist es eigentlich noch nicht. Für mich wirkt es ein bisschen so wie eine Flucht in fromme Floskeln, so wie wenn jemand zu uns sagen würde, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, dass die Zerwürfnisse in der Gesellschaft, dass die Erfolge von Populisten, dass die Klimasorge, dass der Werteverfall und dann vielleicht auch die Präsidentschaft von Donald Trump, dass diese Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem Schönen, was Gott uns schenken will. Deshalb locker bleiben, mal chillen, es ist doch alles nur diesseitig, nicht so tragisch, geht vorbei. So hört sich das für mich an. Und es stimmt natürlich. Auch ein Donald Trump wird nur maximal 8 Jahre regieren, egal was er in dieser Zeit anrichtet. Ein Klimawandel, den gibt es im Grunde immer schon, auch wenn jetzt die Erwärmung halt schneller passiert, als sie sowieso gekommen wäre. Und auch die Bedrohung bei uns hat man bisher immer noch rechtzeitig festgestellt. Kann man natürlich sagen. Und natürlich stimmt es auch, was der Paulus sagt, dass im Vergleich zum Himmel, zur Herrlichkeit, zu dem, was uns vorausgesagt ist, alles das, was wir hier erleben, nicht ins Gewicht fällt. Das stimmt, weil die Ewigkeit und die Größe Gottes so ein Riesengewicht haben, das überwiegt auch das Schwerste, was wir hier zu tragen haben. Es ist so wie bei einer alten Waage. Das Gewicht von der Ewigkeit und von Gott ist so stark, nichts anderes kann das aufwiegen. Das bleibt so. Es ist vielleicht auch gut von Paulus, diese Perspektive zu bekommen, weil man das beim Blick in die Gegenwart und gerade in die Sorgen ganz schnell aus dem Blick verliert, dass uns die Ewigkeit versprochen ist. Also schon alles gut, was du da machst, Paulus, aber das erspart mir doch das Leiden hier nicht. Das macht es doch jetzt nicht besser. Und dass die Herrlichkeit in Ewigkeit so groß ist und so schön ist, das macht meine Sorge im Hier und Jetzt doch nicht kleiner. Die sind doch trotzdem da. Auch wenn ich weiß, dass das Reich Gottes gigantisch wird, mache ich mir halt Sorgen um das Miteinander in unserer Welt und vielleicht auch Sorgen um die Welt, in der unsere Kinder, Enkel oder Urenkel leben müssen. Ist das, was Paulus hier mir gibt, als Arzt sowas wie eine Schmerztablette, die ich verschrieben kriege? Wirkt dieser Hinweis auf die Ewigkeit zwar eine kurze Zeit und macht es vielleicht zeitweise auch erträglicher, aber mehr als mit dem Leid umgehen kann man halt nicht. Es wäre ein bisschen wenig von Dr. Paulus. Aber Paulus ist ja auch noch nicht fertig. Er malt den verunsicherten Christen in Rom dann erstmal das ganze Spektrum vor Augen. Er sagt ihnen, ihr seid ein Teil in einer großen Geschichte, die geht von der Schöpfung der Welt bis zu ihrer Erlösung. Der ganze Rahmen, den muss man angucken. Und mittendrin sitzen wir. Die ganze Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Von Anfang an der Schöpfung ist sie endlich, erklärt Paulus. Das ist ein bisschen so, wie wenn der Arzt sagt, unser Körper ist anfällig für Schmerzen. Das gehört dazu. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt, wo sie erlöst wird. Das klingt fast so, als hätte Paulus die Prognosen aus unserer Zeit zum Klimawandel schon gekannt. Die ganze Schöpfung leidet. Nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung leidet. Wir sind ein Teil von dieser großen Schöpfung, die leidet. Unser Leiden, wenn wir aneinander leiden oder an dem, was uns erwartet, an dem, was uns passiert, was wir nicht verhindern können, das ist ein Teil von dieser ganzen großen Schöpfung. Von dieser Vorläufigkeit, in der die Schöpfung halt eben besteht. Sie ist eben noch nicht die himmlische Herrlichkeit, sondern sie ist die vorläufige irdische Schöpfung. Und wenn Gott jetzt hergehen würde und tatsächlich hier alles Leid auslöschen würde, wenn er tatsächlich kein Leid mehr zulassen würde, dann wäre das nicht mehr die vorläufige Schöpfung, dann wäre es die Erlösung. Und genau das stellt er uns ja in Aussicht. Gott sagt ja, es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei, ohne Populismus, ohne Zerwürfnisse, ohne Sorgen, ohne Vergänglichkeit. Das alles gibt's. Aber es kommt halt erst. Wenn wir Gott anklagen mit dieser Frage, warum lässt du Leid zu oder warum lässt du Kriege zu oder vielleicht auch warum lässt du Trump zu, dann können wir zumindest eines sicher sagen, er lässt es nur hier zu. Nur in dieser Schöpfung, nur in dieser vergänglichen, vorläufigen Welt. Und jetzt kommt Paulus auf den Punkt in seinem Befund. Das ist nämlich gleichzeitig die einzige wesentliche Stelle, in der unsere neue Lutherbibel tatsächlich was geändert hat an diesem Text. In Vers 22 gibt es eine Stelle, wo er mal anders übersetzt hat. Da heißt es an diesem Punkt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt. Und seither hieß es da weiter, und sich ängstet. Jetzt heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Das ist tatsächlich was anderes. Das ist wirklich eine wörtlichere Übersetzung. Ich habe mal nachgeguckt im Griechischen, was da steht. Und da steht das Wort, das tatsächlich nicht bedeutet, sich ängsten, sondern das heißt, gemeinsam leiden, zusammen in Wehen liegen. Darum geht's Paulus. Dieses Wort gibt's nur ein einziges Mal im ganzen Neuen Testament. Aber wenn man mal guckt, wo das sonst noch so vorgekommen ist, damals in der griechischen Welt, zum Beispiel bei Heraklit ist es vorgekommen, da meint es auch, dass wenn nach der Winterstarre was Neues wächst, was während dem Winter schon in der Erde gewachsen ist, wenn was geboren wird, was schon im Vorfeld gewachsen ist, so wie hier das Bild von den Wehen. Da wird was geboren, was vorher schon im Leiden entstanden ist. Das ist der Punkt für Paulus, für uns, wenn wir auf unsere Leiden schauen. Er sagt uns, Sie, mein lieber Patient, Sie und die ganze Schöpfung, Sie haben Schmerzen, aber das sind Wehen. Ja, liebe Männer, auch Ihr Männerschmerz sind Wehen. Vielleicht gucken Sie ein bisschen erstaunt Richtung Paulus, Richtung Dr. Paulus, und dann haben Sie ungefähr den gleichen Blick drauf, wie ihn die 22-jährige Andrea Rühmann vor ein paar Jahren auf ihrem Gesicht gefunden hat. Die hat sich nämlich eigentlich samstagabends vor ihrem Fernseher gemütlich gemacht, hat mit ihrem Freund Wetten, dass geguckt, hat Schmerzen bekommen und die Schmerzen sind immer mehr geworden, sodass sie zum Arzt gegangen ist, zum Notdienst an diesem Wochenende, hat sich gedacht, der Blinddarm macht vielleicht Probleme oder so und dann hat der Arzt ihr gesagt, das sind Wehen. Unbemerkte Schwangerschaft. Man kann die ganze Dramaturgie von diesem Abend nachlesen in einem Artikel in der Zeit. Ist herrlich, wenn man sieht, was die da so erlebt. Und diese unbemerkten Schwangerschaften gibt es im Jahr in Deutschland ungefähr 270 Mal. Ich war ganz erstaunt. 270 Mal, dreimal so oft, wie das Drillinge geboren werden, gibt es solche unerwarteten, unbemerkten Schwangerschaften. Eure Schmerzen sind Wehen, sagt Paulus uns. Es sind Wehen der himmlischen Herrlichkeit. Es sind nicht einfach nur Schmerzen. Es sind nur Schmerzen, die uns quälen wollen oder die uns zeigen, wie vergänglich wir sind. Es sind Wehen. Es sind Schmerzen, die uns zeigen, der Geburtsvorgang ist schon in Gange. Wenn es da am Beginn der Schöpfung im 1. Mose 3 heißt, du wirst unter Schmerzen gebären. Das steht da in der Schöpfungsgeschichte nach dem Sündenfall. Du wirst unter Schmerzen gebären. Ja, vielleicht gilt es gar nicht nur für die Frauen, wenn die Kinder kriegen. Vielleicht gilt es für die ganze Schöpfung. Du wirst unter Schmerzen gebären, nämlich die himmlische Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung wartet auf diesen Moment, wo die Geburt endlich kommt. Auf die Erlösung und auf die große Freude, das, worauf die ganze Schöpfung hin schon lange schwanger ist. Vielleicht ist jede Schwangerschaft von der Frau nur ein Bild dafür, für die ganze Schöpfung, wie sie schwanger ist und erlöst wird im Moment, wenn die Geburt dann endlich kommt. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich das so höre von Paulus, dass wir Wehen haben, dann denke ich mir, solche Schmerzen muss ich eigentlich nicht unbedingt haben. Also finde ich jedenfalls. Ich wäre nicht so arg scharf drauf, Wehen, Schmerzen mal spaßhalber zu testen, um mal rauszukriegen, wie sich das anfühlt. Und wahrscheinlich, wenn ich in die Gedanken von vielen von Ihnen Frauen jetzt gucken könnte, dann denken Sie wahrscheinlich, das würdet ihr Männer auch gar nicht aushalten. So denken Frauen darüber, gell? Wenn Männer so über Wehen reden. Stimmt wahrscheinlich auch. Aber wahrscheinlich ist als auch Frau auch nicht unbedingt so, dass man sich zum Spaß mal die Schmerzen einer Geburt reinzieht, weil es halt Spaß macht. Viele haben ja auch Angst vor genau diesen Schmerzen und das kann man nur zu gut verstehen. Ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wenn man mit schwangeren Frauen redet, je länger die schwanger sind und wenn es dann wirklich mal auf den 9. Monat ist und wenn der errechnete Termin mal durch ist, dann kommen mehr und mehr Sätze wie, jetzt soll es aber langsam mal losgehen. Jetzt möchte man endlich, dass es losgeht mit den Wehen. Man wartet fast schon drauf, dass die Wehen endlich losgehen. Selbst wenn man weiß, dass dann eine Leidenszeit auf einen zukommt, dass es hart wird. Man freut sich halt auf diesen Moment, wenn man das Kind im Arm hat. Das überwiegt das Leiden. Zumindest bei den allermeisten. Erlöst zu sein von den Schwangerschaftsbeschwerden, von dem langen Warten. Ich finde es spannend. Hochschwangere Frauen können tatsächlich eine Bereitschaft dafür entwickeln, die Geburtsschmerzen anzugehen, weil es dann endlich losgeht. Finde ich toll. Vielleicht leiden wir auch so an dieser Welt. Vielleicht hat deshalb Paulus für uns diese Diagnose ganz passend und die Lutherbibel jetzt auch. Wir leiden an dieser Welt und wir leiden in der Welt, im Großen und im ganz Persönlichen. Aber in unserem Leiden, da ist schon was gewachsen. Gottes Reich ist schon gewachsen, so wie ein Kind im Leib der Mutter auch schon gewachsen ist. Gottes Reich ist schon lebendig in dieser Schöpfung. Es hat schon Hand und Fuß. Das Herz der Ewigkeit, das schlägt schon mitten in der leidenden Schöpfung, mitten in unserem Leben, während wir Geburtsschmerzen aushalten müssen. Ich finde, das ist eine ganz andere Perspektive auf Leiden. Die Erlösung ist in Sicht. Wir wissen zwar ebenso wenig, wie wenn die ersten Wehen kommen, wie lange sich das jetzt noch hinzieht, aber auf jeden Fall dauert es nicht mehr ewig. Und wir sehnen uns zusammen mit der Schöpfung nach der Erlösung des Leibes, so schreibt es ja Paulus, und nach der Kindschaft, dass das Kind endlich kommt, dass die Geburt endlich passiert, dass wir endlich als Kinder Gottes erlöst sind. Diese Perspektive mit dem Blick auf das werdende Reich Gottes, wenn man die hat, dann steht man anders in den Leiden unserer Zeit. Was glauben Sie, wie die Andrea Rühmann an diesem Samstagabend, als sie beim Doktor gesagt kriegt, das sind Wehen, über ihre Schmerzen plötzlich ganz anders gedacht hat? Es ist eben doch keine Bauchkolik. Es ist nicht der Blinddarm, es ist ein Kind. Und ihr Freund hat auf einmal aufgehört, sich über sie lustig zu machen und ihr zu sagen, sie soll nicht mehr so viele Gummibärle essen, dass sie nicht so dick wird. War mit einem Mal weg. Mit der Diagnose von Paulus kann man eigentlich Gott nicht das Leid dieser Welt vor die Füße werfen. Wenn ich weiß, dass das Geburtsschmerzen sind, was wir hier leiden, dann kann ich doch eigentlich nicht zu Gott sagen, was soll das denn, warum lässt du denn dieses Leid zu? Dann bete ich doch ganz anders. Ich muss deshalb noch nicht verstehen, warum das sein muss mit diesem Leiden oder auch, warum sie so schwer sein müssen. Aber zumindest kann ich sehen, wo es hinführt. Und dann kann ich ganz anders zu Gott beten. Dann kann ich nämlich zu Gott sagen, bitte Gott, führ uns gut durch diese Leiden bis hin zur Geburt der neuen Welt. Das ist ein anderes Gebet, als wenn ich sage, warum lässt du das zu? Wir leiden. Aber wir wissen von Paulus auch, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Auf die Hoffnung, die man noch nicht sieht. Genauso wie eine Mutter hofft auf ihr Kind, das sie noch nicht sieht. Man kann schon was spüren, aber man hofft noch, dass die Leiden bald rum sind. Leiden und Hoffen gehören für Paulus ganz direkt zusammen. Hoffnung ist nicht was, was wir unserem Leiden entgegensetzen sollen. Nicht so eine Art Schmerztherapie. Wenn die Hoffnung nur groß genug ist, dann wird sie vielleicht das Leiden in Schach halten können. Nee, dazu ist Hoffnung nicht da. Hoffnung ist kein Gegenkonzept zum Leiden, sondern Hoffnung passiert mitten im Leiden, weil wir wissen, auf was wir hoffen. Auf was das Leiden zugeht. Die Erlösung. Und genau diese Perspektive von Paulus, die wünsche ich uns für unsere Fragen und für unser Leiden. Der Paulus redet uns unser Leiden nicht klein und nimmt es uns auch nicht weg. Und ich finde es wichtig, denn es ist ja da. Und wenn man an was leidet, dann hilft es auch nicht, wenn jemand kommt und sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Stattdessen sagt er uns, das, was wir leiden, sind Wehen. Er gibt uns eine Hilfe, mit dem Leiden umzugehen. Auch für das, wo wir ganz persönlich leiden. Wenn Sie um etwas trauern oder wenn Sie über etwas weinen, dann gehören Ihre Tränen zur vorläufigen Schöpfung. Sobald sie erlöst ist, gibt es keine Tränen mehr. Wenn Sie Sorgen haben um Ihren Beruf oder um Ihre Kinder, Enkel oder um sich selbst, dann gehört das zur leidenden Kreatur. Nach der Erlösung, nach der Geburt gibt es keine Sorgen mehr. Und diese Erlösung, die kommt nicht irgendwann. Diese Erlösung ist im Gange. Die läuft schon. Paulus ist wie der Arzt, der zu unseren Schmerzen sagt, ja, das sind Wehen. Ich kann sie euch nicht nehmen, aber ich kann euch dadurch begleiten und kann mich mit euch freuen auf die Geburt. Und zum Schluss, Andrea Röhmann, diese junge Dame, die war letztlich eigentlich in ihrem Bewusstsein nicht 9 Monate schwanger, sondern nur 3 Stunden. 3 Stunden Schwangerschaft und dann war es vorbei. Dann hat sie diese kleine Tochter Melina auf dem Arm gehabt. Es kann ganz schnell gehen. Am frühen Sonntagmorgen, Samstagabends hat sie sich noch vor den Fernseher gesetzt und am frühen Sonntagmorgen hat für sie ein komplett neues Leben begonnen, für sie und ihre Familie. Freuen wir uns doch mit der Schöpfung auf das neue Leben, das wir jetzt schon spüren können. Und wir können jetzt schon wissen, mittendrin in diesem Leiden, da hat Gott schon was wachsen lassen. Und bald wird es geboren werden. Es drängt schon heraus. Amen.